gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim. Und wir haben ja versprochen, dass wir in der Sommerpause uns immer wieder mal melden. Jetzt nicht jede Woche, sondern jede zweite Woche. Aber dafür mit umso interessanteren Gesprächspartnern. Mein Name ist Thomas Neumeier von der OVB Sportredaktion. Wir haben die 102. Ausgabe schon und unser heutiger Gast, ja, 102, die Rückennummer gibt's nicht. Er hatte meist die 52 in Rosenheim und vielleicht erinnern Sie da noch manche dran an diverse Schlagschusstore, Gefahr von der blauen Linie. Und deswegen sehr herzlich willkommen bei uns bei Hart gecheckt, Matthias Bergmann. Servus.
Servus, hi.
Matthias, bei uns ist es so Tradition, dass sich unser Gast selbst vielleicht nochmal mit zwei, drei Sätzen persönlich vorstellt. Und jetzt bin ich ganz einfach gespannt, was du uns von dir alles erzählst.
Okay. Ja, hallo, ich bin der Matthias Bergmann, bin 43 Jahre alt, bin Rosenheimer, in Rosenheim geboren und habe das Privileg gehabt, wirklich lange in Rosenheim spielen zu dürfen. Und bin nach wie vor oder jetzt wieder als Nachwuchstrainer mit dem Verein der Star Bulls Rosenheim verbunden.
Da reden wir natürlich auch noch drüber, was jetzt so deine Aufgabe da sein wird. Wir ratschen aber auch über die Zeiten, die du in Rosenheim und auch bei deinen anderen Stationen als Spieler erlebt hast, auch über eine sehr dunkle Phase in deinem Leben, wo du aber gerade gesagt hast, wir können drüber reden, weil das gehört zu dir und zu deinem Leben dazu. Und wir reden aber kurz über die aktuellen Star Bulls.
Werbung!
Servus Marco, beim Prechtl startet jetzt die absolute Premium-Disziplin. Die große Spargelwoche ist da.
Servus Thomas, richtig. Und da gibt's nur die erste Liga. Schrobenhausener Spargel direkt vom Hof Karl aus Peutenhausen. Oder den legendären Abendsberger vom Spargelhof Plank.
Und als perfekten Mitspieler auf dem Teller empfehle ich das Kalbschnitzel von Peters Farm aus der Oberschale. Oder extrem zartes Rinderfilet vom deutschen Jungbullen. Die passenden Kalkartoffeln aus Schrobenhausen nehmen wir natürlich auch gleich mit.
Genau. Und wer Zeit sparen will, toppt das Ganze mit der fertigen Sauce Hollandaise von Lottis Hofküche. Sogar die frische Theke spielt voll mit. Da warten herzhafter Spargelschinken, Putenspargelschinken und ein genialer holländischer Spargelkäse auf uns.
Ein Wahnsinns-Line-Up, besser geht's fast gar nicht. Und zum Schluss für euch zum Vormerken. Am 25. Juni eröffnet der brandneue Prechtl-Markt in Oberaudorf. Da wird's sensationelle Angebote in allen Prechtl-Märkten geben.
Bei Prechtl, da geht's mir gut.
Werbung Ende.
Nachdem du ja wieder in der Heimat bist, hast du mit Sicherheit des Öfteren die Mannschaft gesehen. Und ja, was sagst du so? Viertelfinal aus, aber dritter nach der Vorrunde. Es ist das dritte Jahr gewesen, jetzt nach dem Wiederaufstieg. Ist das so eine gute Saison gewesen oder war dann eher ein bisschen zum Schluss die Enttäuschung da?
Boah, also generell glaube ich nicht. Natürlich, wenn du Dritter in der Hauptrunde bist, ist das eine gute Saison. Da brauchen wir überhaupt nicht reden.
Ja.
Und Viertelfinale aus tut natürlich weh. Das darf ich jetzt so sehen, das aus Sportlersicht und oder auch aus Fansicht ja, wahrscheinlich. Aber man muss halt auch sagen, die Playoffs haben eigene Gesetze. Und nur weil du Erster bist oder eben Dritter, da hat das nichts zu bedeuten. Und ist ja auch schon vorgekommen, dass der Achte dann Meister geworden ist.
Mhm. Jetzt ist der Erste geworden, Krefeld, mit einem Sweep auch noch im Finale. Ich glaube, das war weitaus die beste Mannschaft, oder?
Also ich denke auch, ich glaube, ich habe Krefeld nicht live gesehen in Rosenheim, aber ich muss sagen, die Zahlen sprechen natürlich für sich dann und dass die eine brutale Qualität von den Namen her im Kader gehabt haben und so weiter. Also ich denke schon, dass das verdient ist, weil am Ende des Tages, wer sich durchsetzt, der hat es irgendwo verdient,
ja,
wenn du es so eindrucksvoll machst. Dann wird das schon passen.
Krefeld hat sich durchgesetzt gegen Kassel. Du hast ja auch in Kassel mal gespielt. Gibt es denn noch irgendwelche Kontakte dorthin?
Ja, natürlich, ja. Den einen oder anderen Spieler kenne ich natürlich noch aus der Zeit dort. Und Kassel habe ich zum Beispiel zweimal in Rosenheim dann gesehen. Das ist dann immer ganz gut ausgegangen. Und habe dann mit den Jungs noch vorher kurz ratschen können und oder auch geschrieben, bevor die gekommen sind. Und ja, da ist Kontakt da. Ja, schade natürlich für die, dass es nicht gereicht hat, aber man sieht, es ist nicht planbar. Also zu sagen, nächstes Jahr steigen wir auf, ja, das kann man schon sagen, aber.
Ja, wie oft haben sie jetzt die schon versucht? Also das ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren, dass die im engsten Favoritenkreis waren.
Ja, aber wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, als wir damals von der Oberliga in die zweite Liga aufsteigen wollten, zu meiner Zeit noch, das hat auch ein paar Jahre gedauert und wir sind auch jedes Jahr irgendwo vorne mit dabei gewesen. Ja. Aber wie gesagt, so leicht oder planen, da muss so viel stimmen, da muss so viel passen, Verletzungen, die richtigen Leute müssen in der richtigen Form sein und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, da brauchst du auch Glück dazu.
Wenn man sagt, Kassel, du hast die Spiele gesehen in Rosenheim, da war ja auch ein ganz sensationelles Spiel dabei mit 0, noch was Sekunden vor der Schlusssirene der Ausgleich für Rosenheim. Maxi Adam hat das Ding gemacht und dann hat Shane Henner auch in der letzten Minute der Verlängerung dann das 3-2 gemacht zum Rosenheimer Sieg. Das ist also so ein Tor kurz vor Schluss, glaube ich, gibt's ja ganz selten und ganz eine besondere Gelegenheit, oder?
Ja, klar, das ist natürlich immer, wenn so Crunch-Time-Momente kämen, Torwart raus, sechs Mann oder ich weiß jetzt nicht, ob es bei dem genauso war, aber normalerweise ist dann so, du brauchst das Tor, letzte Minute, wenn es ganz, ganz eng ist, das sind natürlich tolle Geschichten. Und wenn du da Tor schießen kannst, ist das natürlich umso besser.
Die zwei Torschützen, die ihr erwähnt habt, das waren zwei Verteidiger. Jetzt ist das so gewesen, dass die Rosenheimer Verteidigung zweitbeste Defensive war in der Hauptrunde. Shane Henner hat insgesamt, glaube ich, mit den Playoffs 19 Saisontore gemacht. Maxi Adam hat 10 gemacht. Du bist da auch einer gewesen. Eine Saison waren wir da mit über 30 Toren in der Oberliga. Was macht denn so ein Offensivverteidiger aus?
Für mich natürlich wahrscheinlich am Ende des Tages machten die Punkte aus, die dann rauskommen. Ja, wenn ich jetzt den Shane Henner anschaue, der da jetzt ja, glaube ich, vorne mit dabei ist, ist natürlich schon beeindruckend. 19 Tore ist ein Top-Wert. Also früher hat es immer geheißen, wenn du 10 schierst als Verteidiger, dann ist das schon wirklich super. Wenn du fast 20 schierst, das ist natürlich ein Wahnsinn. Das muss man so auch sagen. Es gibt aber natürlich auch die viel punkten und die haben 2 Tore das ganze Jahr und 50 Vorlagen gemacht, weil es in einem guten Überzahl natürlich gut funktioniert. Also einen reinen Offensivverteidiger daran auszumachen, sage ich jetzt einmal, oder nur an dem, ist schwierig. Was ihn für mich ausmacht, ist wahrscheinlich ein guter Schlittschuhläufer, dass er einfach spielgestalterisch dabei ist, sich natürlich zur richtigen Zeit nach vorn einschaut, eben diese Momente sieht oder die Gelegenheiten sieht, dass er dann mit vorn reingeht. Das wären jetzt so Sachen, die mir einfallen. Ja.
Bei deinen 30 Tore in der Saison, du bist jetzt nicht so vorn reingegangen, oder? Das waren meistens die Schüsse aus dem Hinterhalt.
Nein, da waren schon, also Ich glaube, natürlich hatte ich ein brutales Glück, weil wir haben eine Wahnsinnsreihe gehabt in dem Ganzen. Ich habe ganz tolle Mitspieler gehabt und das hat auch zusammenpasst. Irgendwo hat dieser Block hat halt einfach miteinander funktioniert. Ich kann mich erinnern, wir haben damals in der Vorbereitung fast keine Tore geschossen und sind dann auch mit dem Trainer zusammengesessen, bevor die Hauptrunde losging. Und da ist schon gesagt worden, hey Freunde, von euch muss jetzt da mal mehr erkennen.
Ja.
Und auf einmal ist das Ding aufgegangen oder der Knoten platzt. Und dann haben wir da natürlich brutal gescored. Nicht nur ich, sondern eigentlich alle aus der Reihe. Also, und das war natürlich hat natürlich einen riesen Spaß gehabt. Habe ich so auch fast nicht mehr erlebt. Danach nochmal in Klostersee. War auch sowas, da haben wir auch so eine gute Chemie gehabt und da waren es auch, da bin ich nochmal über 20 Jahre geschossen, genau. So in weniger Spiele. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Also das war ziemlich gleich vom Verhältnis her. Und aber wie gesagt, das sind wir wieder beim Thema. Da gehört so viel Glück dazu und dass du nicht verletzt bist, dass halt einmal der eine oder andere reingeht, den du vielleicht sonst am Pfosten ohne schierst oder knapp daneben schierst, solche Sachen.
Ja.
Und da habe ich natürlich einen brutalen Lauf gehabt und dann hat das funktioniert. Aber das geht halt nur, wenn du die richtigen Mitspieler hast. Und die haben mich natürlich da gut auch schon was.
Wenn man jetzt sieht, wie sich das Eishockey entwickelt hat, vor allem auch, wie sich die DL2 entwickelt hat, diesen reinen Offensivverteidiger gibt's ja nicht. Den kannst du ja nicht mehr mitziehen, sage ich jetzt einfach mal, oder?
Nein, es ist, ich weiß nicht, ob komplex das richtige Wort ist dafür, aber es ist einfach so, die müssen ja mittlerweile offensiv und defensiv gleichermaßen wirklich gut sei. Und ja, das ist schon beeindruckend da, wo sie die Liga hin entwickelt hat oder das Niveau hier entwickelt hat. Also das finde ich schon gut. Das ist schon toll zum Schauen auch. Und natürlich auch für die Jungen eine große Sache, sich da hier zu entwickeln. Auch. Das ist bestimmt nicht leicht. Mhm. Weil es eben nicht nur reicht, dass du entweder torisch wirst oder irgendwas und dann raufkommst, sondern wenn du nicht verteidigen kannst oder nicht defensiv spielen kannst, dann wirst du es auch nicht schaffen.
Du musst der Allrounder sein, der quasi hinten ohne Foulspiel möglichst die Sachen löst, dann vielleicht schon das Auge hat für den Spielaufbau, den guten Aufbaupass spielt und vielleicht da vorne noch ein bisschen torgefährlich ist, oder?
Genau, das ist so der, das war dann jetzt wahrscheinlich der Optimalfall.
Der darf aber nicht mehr in der DL2 spielen.
Das ist dann genau wahrscheinlich das, der Punkt. Wenn einer alles hat oder alles mitbringt, ist er wahrscheinlich nicht in der DL2.
Ja. Okay. Es war so ein bisschen ein Muster der Rosenheimer, wie sie die Tore geschossen haben, gerade wie die Verteidiger auch die Tore geschossen haben. Es ist immer hat immer geheißen, dem Torwart die Augen wegnehmen, einen guten Screen machen, vor dem Tor stabil stehen. Erklär mal dieses Zusammenspiel da zwischen Verteidiger und Stürmer. Wann siehst, also gut, die Möglichkeit, wann ich abziehe, die gibt's ja fast nicht, weil das geht ja nur noch um Sekundenbruchteile, weil du ja auch keine Zeit hast, weil du attackiert wirst. Aber was ist so dieses Zusammenspiel zwischen dem Stürmer, zwischen dem Verteidiger da in der Situation?
Also ich glaube, das ist genau der Punkt, was du vorher gesagt hast, dass das Spiel einfach weitergegangen ist. Wenn du jetzt die Torleute anschaust, es gibt keinen mehr, der so richtig klar ist. Ja. Der Torwart von heute ist 1,90 Meter, 1,95 Meter, keine Ahnung. Und der nimmt natürlich brutal viel schon mal von dem Netz weg, wo du da hin willst. Und ich glaube, früher war das nur was anderes, dass du von der blauen Linie bei freier Sicht für den Torwart ein Tor schießt.
Ja.
Und heutzutage sind die alle so gut, die lachen die eher aus wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, eher selten, dass du da triffst. Deswegen wird es halt umso wichtiger, vor allem in einem Überzahl, ist das für einen Verteidiger natürlich das Allerwichtigste, dass du jemanden da direkt vor dem Tor hast, der dem Torwart schon mal die Augen, wie du sagst, wegnimmt oder es einem schwer macht, dass er sich seinen Weg suchen muss und die Scheibe findet.
Ja.
Und da kommen wir wieder zurück. Das ist ein Zusammenspiel aus dieser Reihe. Und wenn das gut funktioniert, dann kannst du erfolgreich sein und dann hast du es halt auch leichter, ein Tor zum Schießen. Ansonsten, wenn es halt nicht so gut funktioniert, dann kriegst du halt die Probleme oder bist halt limitiert im Scoring.
Mhm. Suchst du als Verteidiger noch die Lücke zum Tor hin oder suchst du eher das Ding, wenn ich schieße, wie kann der vielleicht mit dem Schläger am besten abfälschen?
Also ganz ehrlich, ich würde die Lücke suchen. Ich habe immer eine Shoot-First-Mentalität gehabt, wo ich mir gedacht habe, also es ist so ganz klar, dass der Torwart ewig weit rauskommt und daneben steht einer und der Schläger auf dem Eis. Dann ist das so ein leeres Tor, das ist aber mehr ein Schusspass.
Ja.
Aber normalerweise, du schierst da drauf und ja, wenn der den tippt, aber sagen wir doch mal ehrlich, wie viele Leute, also es gibt Leute auf dieser Welt, die das wahnsinnig gut kennen, aber wie gesagt, die spielen wahrscheinlich nicht bei uns oder in der Liga.
Die herrschen auch nicht so viel, ne?
Das ist das.
Weil da musst du ja auch stabil stehen und so weiter. Du hast den Gegenspieler im Kreuz, du kriegst wahrscheinlich nochmal einen Schläger mit dem Crossrei.
Genau, und währenddessen musst du halt das Ding nicht irgendwo ins Glas oder knapp vorbei, knapp drüber oder auf den Bauch vom Torwart abfälschen, sondern der soll halt auch rein.
Ja.
Also, und das, ja, ist schwierig.
Bei große Torwart, wo gibt's denn da die meisten Lücken? Also so in der Ding zwischen Stockhand und Schonern oder?
Also ich würde jetzt sagen, ja, wahrscheinlich so dieses Halbhoches ist definitiv oder so gerade über die Schienen ist so ein Punkt, das sieht man jetzt heutzutage immer mehr, dass auch auf der Fanghandseite da quasi so halb hoch geschossen wird. Früher war das mehr nur auf der Stockhand. Aber ja, das liegt halt auch wieder dran, wo schaut der an diesem Spieler vorbei, der vor ihm steht, der ihm die Sicht nimmt. Wenn der natürlich sie wegduckt nach rechts unten, dann ist von dir aus rechts oben frei. Und dann wärst du natürlich, oder werden die Spieler natürlich auch versuchen, da hin zu schießen. Also so richtig ein Mittel, die es kennen, sagen, durch die Fiers ist immer eine Option. Ja, da gibt's Leute, die kennen das voll. Mein Ding war das nie, zum Beispiel. Ich weiß nicht warum, aber ich habe nicht, also meine Option war nicht, durch die Fiers zu gehen. Ich weiß nicht.
Also es ist nicht nur einfach abziehen, sondern es steckt schon viel mehr dahinter.
Ja, ja, brutal. Und wie gesagt, die Jungs heutzutage, die wissen schon, was machen. Natürlich hast du Vorliebe als Spieler auch oder weißt, ich habe Selbstvertrauen in meinen Schuss an die und die Stelle.
Ja.
Und dann ist das wahrscheinlich in seinem Kopf die erste Wahl, dass er weiß, okay, ich bringe das Ding auf die Fanghand hoch, das ist so mein Schuss, da schieße ich den am liebsten hin. Und wenn er aber jetzt ein ganz herumsteht, dann muss ich halt woanders hin. Dann habe ich halt nur einen Plan B in der Hand und dann schieße ich halt vielleicht auf der Schockhandseite nur halb hoch.
Okay. Jetzt haben wir über die Torwart geredet. Du hast gesagt, es gibt fast keinen mehr, der unter 1,90 mehr oder weniger ist. Es sind alle so groß. Oskar Autio war so einer, der unter 1,90 war. Der geht jetzt weg von Rosenheim. Es kommt Daniel Fissinger. Und mit Christoph Kolatz, das sind einmal zwei richtige Brackel im Tor. Die haben alle zwei so an die 1,90 hier oder drüber. Also der große Vorteil ist schon einmal, dass die das Ding abdecken, oder?
Ich denke, ich bin jetzt kein Torwart-Spezialist, aber ich denke, das ist die verkörpern eigentlich den modernen Torwart. Mhm. Das, wenn man jetzt so anschaut, das ist ja in der DL, wenn man jetzt gerade den Stettmer anschaut, der ist ja 1,94 groß, ja, das siehst du dann im Interview, dass der ein Kopf größer ist oder zwei als der, der das Interview macht.
Vielleicht ist der so klar.
Ja, oder so, ja, wahrscheinlich hab ich mich verschaut, aber nein, ich glaube, das ist schon, heutzutage ist das wichtig einfach und du nimmst natürlich viel von diesem Platz weg, weil das Spiel ja immer schneller wird und auch für den Torwart wahrscheinlich wird es immer schwieriger, in der perfekten Position zu sein und dann ist halt auch viel, dass du, wenn du angeschossen wirst, hast du da mehrere Chancetasten holst.
Ja.
Also mehr die Fläche und mehr ist einfach Größe größer, ja. Ist natürlich wahrscheinlich kein Nachteil. Da die jetzt meine, aber da glaube ich, müssen wir einen Torwart fragen.
Sollen wir einen Torwart fragen einmal, oder? Machen wir das. Jetzt war die zweitbeste Defensive in Rosenheim da. Es war aber so, dass in der Playoffs mal 6 Gegentore, dann 4 Gegentore und so weiter und so fort. Warum hat es in die Playoffs anscheinend nicht so hingehauen. Das wird ein eigenes Spiel in Playoffs, oder?
Ja, also das wäre jetzt auch mein Gedanke, dass man die Playoffs ist eine ganz eigene Partie. Und es geht ja um jedes Spiel. Es geht nicht um 3 Punkte, es geht um jedes Spiel. So, wenn ich jetzt in einem Spiel 1-0 hinten bin, in einem Playoff-Spiel, dann muss ich natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen.
Mhm.
Das heißt, ich kann mich nicht hinten einstellen und vielleicht, ja, dann verliere ich halt 1-0 oder komm vielleicht noch hier.
Ja.
Aber umso schneller bist du halt einmal schnell 3-0 hinten. Aber am Ende des Tages ist es scheißegal, weil es nicht das Torverhältnis oder irgendwas ausmacht, sondern ob du jetzt 7-1 verlierst oder 1-0, du verlierst das Spiel.
Mhm. Haben wir ja einmal, oder? In Bad Nauheim waren wir ja 7-1.
Ja.
Und dann hat man die Serie aber gewonnen.
Richtig. Ja. Und das war noch ein bisschen...
Wir kommen gleich später nochmal dazu.
Das ist was anderes, ja, andere Zeit wahrscheinlich, ja. Aber ja, aber das war zum Beispiel genau das und das musst abhacken. Also das war jetzt für mich.
Also wenn du
das
3-1 verloren hättest, war es genau dasselbe gewesen wahrscheinlich, oder?
Ja, weil es blöd ist. Natürlich ist es für einen Torwart blöd, wenn er, sag ich jetzt einmal, wenn er 5 oder halt mehr Gegentore fängt. Aber am Ende des Tages ist es wurscht, weil entweder du gewinnst oder du verlierst.
Mhm.
Und wenn du verlierst, dann ist alles blöd. Aber ist vielleicht noch schlechter, wenn du ganz knapp dran warst und verloren hast, und vorher 6 Overtimes gespielt hast oder irgendwie sowas.
Wenn du verlierst, ist alles blöd. Die Star Wars haben dann verloren in der Serie, das war natürlich ganz blöd. Jetzt hat das Jari Pasanen ein bisschen zum Anlass genommen, dass er gerade in der Verteidigung den größten Umbau macht. Wenn ich vorher die zweitstärkste Defensive habe, und dann ist das nachvollziehbar? Da bist du jetzt zu weit weg, oder?
Nein, also für mich ist das zu weit weg. Es ist ja immer die Frage, wer jetzt alles kommt.
Jetzt kommt Ryan McKiernan, ein bald 37-Jähriger, aber mit mega Erfahrung, mehrmals Meister, die Champions Hockey League gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, höchst dekoriert.
Wie gut tut so einer dann so einer Mannschaft, weil es ja gerade um die Szenen und Situationen in der Crunch-Time geht.
Ja, ich denke natürlich sehr, sehr gut. Und ich denke auch, ich meine, der hat ja letztes Jahr noch DL gespielt.
Frankfurt, ja.
Also, ich habe den immer sehr gut gefunden, als wenn man den so im Fernsehen gesehen hat oder aus der DL. Und ich denke, der wird auch sehr gut spielen, weil sonst würden der Jari wahrscheinlich nicht verpflichten. Ja. Das ist ja auch sowas. Und generell natürlich die Erfahrung, die kannst du wahrscheinlich nicht ersetzen. Und wenn er auch, weil er 37 ist, ja gut, wenn der körperlich topfit ist, ist das Alter jetzt nicht das größte Problem, denke ich, aber ja.
Warum nicht?
Warum nicht auch, ja. Ja.
Also. So, ich richte mich schon her. Matthias, unser erstes Drittel haben wir damit jetzt einmal beendet. Jetzt gehen wir dann zu deiner Geschichte und dann noch natürlich noch zu deiner Zukunft, die natürlich wieder mit dem Rosenheimer Eishockey zum Tor hat. Dazwischen machen wir aber ein kleines Spielchen, und zwar heißt es 60 Sekunden. Und ich fange Sätze an und du müsstest das vervollständigen, und dann schauen wir mal, wie viele Antworten das wir unterbringen. Dann fange ich jetzt halt einfach mal an. Unsere 60 Sekunden starten jetzt.
60 Sekunden. Präsentiert von Brechtl. Wo der Mensch zählt. Im Markt und im Team.
Wenn ich entspannen möchte, dann?
Ach, dann bin ich daheim auf der Couch oder ganz in Ruhe irgendwo und chill einfach.
Mein liebster Urlaubsort ist?
Der liebste Urlaubsort, das ist schwer. Wahrscheinlich Vancouver.
Okay. Mein Berufswunsch war?
Also, Profi zu werden.
Mein Kindheitsidol war?
Ron Fischer.
Der beste Spieler, mit dem ich bislang zusammengespielt habe, war?
Der beste Spieler, das ist verdammt schwer. Viele, viele gute. Boah, da einen rauszuheben, weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Kann ich jetzt nicht sagen.
Dieses Ritual habe ich am Spieltag gehabt.
Ritual am Spieltag? Tatsächlich habe ich versucht, dann keine so richtigen Rituale zu haben, um mich nicht kirre zu machen, wenn es mir nicht funktioniert, zeittechnisch oder irgendwie sowas. Aber ja.
Dann sind wir auch schon fertig.
Dauert ein bisschen länger als 60 Sekunden. Lohnt sich aber. Bewirb dich jetzt und werde ein Teil vom Brechtl-Team. Hier geht's mir gut.
Okay, jetzt hätte ich dich noch gefragt, was du am Spieltag vergessen hast. War wieder dasselbe, oder?
Ja, eigentlich auch. Aber das ist ja genauso ein Ding. Wenn es dann einmal nicht geht und das schmeißt dich komplett aus der Bahn, dann ist das auch nichts. Also klar, du hast deine Vorzüge gehabt oder irgendwo deine Nudeln gegessen, ja. und ein Fleisch dazu oder so. Aber ja, einfach versucht, gesund zu essen und so gut wie es geht vorbereitet zu sein. Dasselbe ist mit Schlafen.
Ja.
Wenn du dich dann noch gefühlt hast, habe ich halt geschlafen. Und wenn ich es nicht gefühlt habe, dann habe ich halt nicht am Nachmittag geschlafen. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich genau auf die Uhr geschaut habe und gewusst habe, ja, du musst jetzt schlafen, weil sonst konntest nichts werden auf die Nacht.
Ja. Ja,
dann ist eher blöd.
Okay. Irgendein Spieler hat mir mal gesagt, wenn er dann aufgehört hat, er kann keine Nudeln mehr sehen.
Ja, verstehe. Bei mir war das, glaube ich, mal so im Geschnetzelten. Aha. Ich habe mal eine ganze Saison nur Geschnetzels gegessen, wenn wir da mit dem Team unterwegs waren, und da hast du dann keinen Bock mehr. Das geht halt einfach irgendwann nicht mehr. Ja. Aber verstehe ich.
Ja, sehr schön. Dein Kindheitsidol Ron Fischer. Den hat man halt als Junge in Rosenheim gesehen, gell? Und das war halt eine Figur.
War halt die Erscheinung damals, als ich als kleiner Bub da im Stadion immer die Spiele von der ersten angeschaut habe und immer Verteidiger gewesen bin, und da war halt der Ron Fischer, ich glaube, ich habe im Nachwuchs auch eine Zeit lang dann auch 23 gespielt, das ist nur als Rückennummer, und ja, das war halt dann so, aber ja, wie gesagt, später dann Nick Lidström ist so natürlich Verteidiger-Idol gewesen.
Detroit Red Wings.
Ja, genau.
Okay. Du hast im Nachwuchs in Rosenheim gespielt, natürlich den kompletten Nachwuchs durchlaufen. Da gefreut man sich ja dann vielleicht, man schaut DL an, gefreut man sich, dass man vielleicht irgendwann ja mal rauskommt. Und dann ist der große Absturz von Rosenheim gewesen und es gab keine DL mehr. Wie hast denn du das miterlebt?
Ich habe das insofern miterlebt, weil da damals die DNL eingeführt worden ist und ich eigentlich nur 4 Jahre im Nachwuchs hätte spielen können. Dann aber mit der Einführung der DNL rausgeflogen bin vom Alter her, und mein Glück das dann auch war, dass wir da unten angefangen haben wahrscheinlich und der Mondi eine Mannschaft zusammentrommelt hat,
ja,
die dann mit uns Junge da gespielt hat. Und so, klar, haben wir da Bezirksliga gespielt, aber wir haben einen Haufen Vorbereitungsspiele dann gehabt. Also wir sind auch
ja, höherklassige,
normale, ja. Genau, wir haben dann gegen Bayernliga-Mannschaften oder was, ich weiß gar nicht, was alles war, dabei war, damals gespielt, aber wir sind auch auf unsere 30, 35, 40 Spiele gekommen, glaube ich, noch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das war natürlich toll. Da waren halt dann nur 12 Ligaspiele oder ja. Sowas und du bist halt dann aufgestiegen. Aber war natürlich eine coole Zeit, Euphorie auch irgendwo, weil du halt Meisterschaften gefeiert hast oder Aufstiege gefeiert hast.
3000 Zuschauer im ersten Spiel gegen Berchtesgaden.
Ja, zum Beispiel. Das war natürlich ein Kulturschock. Wenn du aus dem Nachwuchs dann einmal so in der Wand reinlaufst, dann ist das schon was anderes. Ja, aber natürlich sehr, sehr cool und ich werde es nicht missen.
Okay. Nicht missen mag man das wahrscheinlich auch, was da so mit manchen Legenden in der Kabine alles abgegangen ist, oder?
Ja, natürlich. Also das, das glaube ich, gehört da jetzt nicht her alles, aber nein, wir haben natürlich eine Wahnsinnszeit gehabt. Ich habe Wahnsinnstypen kennengelernt. Ja. Auch die alten Rosenheimer Legenden, die haben uns auch viel mitgegeben. Das muss man ganz klar so sagen. Das war, sind wir jetzt wieder beim Thema, wenn du einen erfahrenen Spieler hast, der einem jungen Spieler was mitgeben kann. Da geht es nicht nur um das Spielerische auf dem Eis, sondern auch, wie verhalte ich mich außerhalb und alles, was du so fürs Leben mitkriegst. Und so.
Also das nehmen wir es einmal an deinem Beispiel. Was ist denn so das, was dir jetzt noch in Erinnerung ist oder was du dann so beherzigt hast, was du mitgekriegt hast?
Generell, was für mich so Punkte waren, war natürlich, wenn du gesehen hast, wie die Jungs, die da damals auch älter waren, aber in welcher körperlichen Verfassung die zum Beispiel waren. Da hast du gesehen, das ist wow, das sind alles Athleten.
Waren Profis
auf jeden Fall, ja. Für diese Zeit oder keine. Weiß noch, der Monty Hilger hat mich mal, da habe ich mal im Sommer ein bisschen draufgelegt und habe mich riesig gefreut, dass ich jetzt auch ein bisschen besser benannt bin. Und hat der gleich gesagt, du gehst jetzt bei mir meinen Kraftraum hinter. Und dann hast du schon wieder gewusst, dass da nur eine Menge Luft nach oben ist. Das soll ich nicht sagen, halt eben. Aber wie gesagt, dass du ja Kleinigkeiten halt einfach eine Demut irgendwie zu dem ganzen Spiel bekommst. Wie verhältst du die auf dem Eis? Das geht ja alles auch um Respekt und um Disziplin und um Werte, die uns vermittelt haben. Und natürlich auch eine unglaublich gute Zeit, das muss man halt auch sagen. Wir haben gefeiert miteinander und war natürlich richtig cool, weil ich glaube, wegen den Jungs sind natürlich auch die 3000 Leute gekommen.
Auf alle Fälle, klar. Gibt es da irgendwann, wo du sagst, an dem habe ich mich besonders orientiert oder es waren ja dann so viele, gell?
Ja gut, ich hab gleich im allerersten Jahr spielen dürfen mit dem Mondi eben und mit dem Jürgen Lächel in der Reihe.
Wow.
Und der Jürgen ist auch in der Kabine, die übrigens ist. Und das war sehr, sehr prägend und also den fand ich sehr cool. Also alle, aber das waren halt, da warst du nochmal näher dran. Oder der Toni Meidl war mein erster Verteidigungspartner. Danach dann habe ich mit dem Heini Schiffel gespielt. Das sind alles Namen in Rosenheim, ja, die kennen vielleicht ein paar nimmer, aber
alles genügend. Meisterspieler.
Ja. Genau. Und das waren natürlich so Sachen. Also, die geben dann natürlich auch auf dem Eis Tipps oder Sachen mit und ja, das ist immer nur schön, wenn du dann den einen oder anderen jetzt triffst und ich freue mich da natürlich sehr.
Du bist ja ein paar Mal dann in die Fremde marschiert? Warst einmal zwei Spielzeiten in Bad Hölz, warst dann einmal in Hannover und in Grafing, genau, und hast dann auch die Zeiten in Kassel und Kaufbeuren erlebt und bist aber immer wieder nach Rosenheim zurückgekehrt. Ist das Rosenheim immer wieder so ein Anziehungspunkt für dich gewesen, wo du sagst, hey, da bin ich her, das ist Heimat, das vergiss ich nicht oder da komme ich immer wieder gern her?
Ja, da stellst du
sagst nur Gänsehaut, oder?
ja, was soll ich sagen? Für mich war es ein Riesenprivileg, oder ist es auch jetzt, da in dem Verein tätig zu sein. Und für mich hat es auch immer keinen Grund gegeben, wegzugehen in derselben Liga, wenn ich hier spielen kann. Und dass ich weggegangen bin, war eigentlich immer dem geschuldet, dass ich halt hier nicht genommen wurde.
Ja.
Das war halt der Punkt, ja.
Und ich weiß noch, großer Aufschrei einmal, wie es geheißen hat, Bergmann und Rona müssen einmal weg. Die müssen einmal was anderes sehen.
Ja,
wo ich mir denke, okay, das ist eigentlich ein Schuldeingeständnis gewesen, dass ich selben die Spieler nicht mehr weiterbringen kann.
Wie gesagt, das hat mich damals genauso überrascht und lustigerweise oder blöderweise war das in meinem Fall eigentlich, war es für mich schon beendet dann. Mhm. Ich war damals 24, bin dann, das war vor Tölz. Ich war mir mit Tölz zwar einig, aber habe dann kurz vor der Saison die Absage gekriegt, weil die kein Kontingent mehr frei gehabt haben und mich nicht unterschreiben haben können. Mhm. Und dann hat der Bobo Kühnhauser mich damals, wo ich eigentlich abgeschlossen hatte, hat der gesagt, weißt du was, ich telefoniere jetzt und hat mich zu einem Probetraining nach Düsseldorf vermittelt.
Ja.
Dann durfte ich da in Düsseldorf quasi mittrainieren mit der DEG, die, das war 2004, gerade Vizemeister geworden sind.
Es war eine andere Welt, oder?
Und das war ein absoluter Kulturschock in dem und du... Aber aus dem hier ist es eigentlich wieder gekommen, dass ich dann in Tölz doch verpflichtet wurde, erst bis Weihnachten für 3 Monate und dann von Weihnachten bis zum Saisonende dann doch und die dann alles möglich gemacht haben quasi. Und weiß nicht, da hat Hacker schon, weiß nicht wie viel, 1000 Tragel Bier gesponsert und die sind dann verkauft worden, dass da 2 Spieler noch verpflichtet haben werden können aus dem Erlös so. Also das war natürlich wild, aber...
Der Bier-Euro für Bergi, oder?
Ja, so ungefähr. So haben sie es mir mitgeteilt halt. Und das war dann wirklich, das war dann an Weihnachten so eine Biertragelaktion, ja. Und dann haben wir wieder verlängert bis zum Saisonende. Und was rausgekommen ist, ich bin mit Tölz dann aufgestiegen, eben auch in die 2. Liga.
Ja.
Und bin dann aber nicht weiter verpflichtet worden. Und das war mein großes Glück, weil ich bin nach Rosenheim, die sind insolvent gegangen dann kurz drauf. Und ich habe in Rosenheim mein brutalstes Jahr gespielt.
Das war die über 30 Tore-Saison. Ne?
Genau, aber das war eben auch sowas, weil wir gerade in der Stadt sind. Da hat mich der Richard Diebald vorher schon angesprochen. Das war am Christkindlmarkt und hat gesagt, du bist der Rosenheimer, du gehörst eigentlich zu uns. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns reden und nach der Saison bitte. Und das war für mich immer die erste Option. Natürlich hier zum Sei, obwohl das natürlich nicht immer das möchte ich auch dazu sagen. Wenn du woanders hingehst, dann ist da, kriegst du ein Auto, kriegst du eine Wohnung, oftmals auch mehr Geld. Also das muss man schon einmal ehrlich so sagen.
Werden wir als Heimischer manchmal ausgenutzt?
Ausgenutzt würde ich es nicht sagen. Aber natürlich ist es manchmal schwieriger, glaube ich.
Es ist der leichtere Weg auch für den Verein.
Ja, natürlich. Weil wenn der Verein für mich keine Wohnung braucht, kein Auto nicht braucht, ich bin damals dahergekommen und hat gesagt, ja, Auto kriegst du nicht. Ich habe ein Auto in Delz gehabt, da fahr mir fast halt mit dem Radl. Ja. Da hat mich der Sterferwanz irgendwann gefragt, warum kommst du eigentlich immer mit dem Radl ins Training? Ich habe gesagt, ja, weil ich kein Auto habe. Dann habe ich mir irgendwann eins gekauft, aber ja. Und das war halt so. Da kann man stundenlang reden. Da war der Kühnhauser Bernd wieder im Spiel, der mir zum Geburtstag ein altes Fahrrad geschenkt hat mit meinem Namen drauf und mit dem Fahrrad bin ich halt dann ins Einstellung gefahren. Ich habe das Glück, dass ich halt nicht in der Stadt gewohnt habe und dann war das nicht so weit, aber du bist halt bei Wind und Wetter, sind wir mit dem Radl dann reingefahren und das war okay. Aber wie gesagt, in Tölz war das anders. Da habe ich eine Wohnung gehabt, da, obwohl ich nicht jeden Tag unten war.
Ja.
Habe ein Auto mit dazu gehabt, war natürlich toll.
Ja. Wie findest du das dann, wenn in der momentanen Stables-Mannschaft immer weniger Rosenheimer spielen?
Natürlich.
Diplomatische Antwort ist jetzt gefragt.
Ja, ganz genau, ich weiß nicht. Also. Nein, natürlich würde ich mir wünschen, sagen wir es so, dass Rosenheimer Jungs in unserer ersten Mannschaft spielen.
Ja, das muss... Kann ja dann dein Ziel als Nachwuchstrainer wieder sein jetzt.
Ja, richtig. Also deswegen, ich werde versuchen, da denen zu helfen, dass es mehr auf jeden Fall den Sprung in die erste Mannschaft schaffen.
Ja. Reden wir nochmal über Heimat als Profisportler, der dann auch immer früh unterwegs ist und so weiter. Was ist der Heimat nochmal so ein besonderer Begriff oder so ein besonderer Ort?
Ja, das ist ganz leicht erklärt. Und zwar... zum Beispiel, wenn du in deiner Heimat Eishockey spielst und du hast einen nicht versöhnlichen Saisonabschluss, sprich, du steigst nicht auf oder sonst irgendwas, dann stehst du im Sommer beim Einkaufen und wirst halt beschimpft, was das für ein Scheiß war. Also, und du kommst halt nicht aus. Und ich denke, mei, wenn du irgendwo anders spielst und dann nicht mehr da bist, dann interessiert es dich halt vielleicht auch nicht mehr.
Nein.
So.
Das hat mir gedacht, jetzt in der letzten Aufstiegssaison, damals ist er der Dominik Deichselberger der Kapitän gewesen, was der wahrscheinlich alles miterleben hat müssen, wie viel Druck auf dessen Schultern gelastet sind. Also das, glaube ich, war unvorstellbar.
Natürlich, ich kann nur sagen, wir haben Sitzstreiks vor dem Bus erlebt, auch zu meiner Zeit damals, oder wir haben nach einer Playoff-Niederlage, ich glaube, das war sogar die, wo du vorher erwähnt hast,
Nachheim,
auf einmal 200 Leute im Training am nächsten Tag gehabt. Als
Plakat an der
genau,
Eisstadionwand.
Plakate, das ist was anderes, aber wie gesagt, ich denke immer noch da, wir haben damals ein Riesenprivileg gehabt, dass, ich glaube, in der Mannschaft war, die Hälfte waren Einheimische.
Ja,
Micky Rona, Stefan Gottwald, die ganzen Jungs, die da waren. Und das war natürlich auch irgendwo ein Vorteil, glaube ich, weil du teamintern immer, wenn sie einer vielleicht nicht so integrieren wollte, da gar keine andere Chance nicht,
ja,
ein geschlossener oder ja, ein super Zusammenhalt war. Und die auch gewillt war, jeden dort zu integrieren.
Mhm.
Und das, glaube ich, war auch immer unsere Stärke, dass du halt eine mannschaftliche Geschlossenheit hast.
Jetzt soll ja Rosenheim vielleicht nicht der Verein sein, wo ständig 20 Spieler ausgewechselt werden. Wie wichtig ist es, so einen Kern in der Mannschaft zu haben, der erstens einmal natürlich neue dann willkommen heißt, der die richtig integriert, der aber auch dann zusammenhält in dem Fall, wo es vielleicht einmal nicht so läuft?
Ja, um das geht's ja eigentlich. Es geht ja in dem Ganzen immer darum, es ist ja immer leichter, wenn alles gut läuft. Dann kann jeder happy sein und es funktioniert. Aber Zwang dort ist eigentlich ja immer erst, wenn es nicht läuft.
Ja.
Und dann brauchst du die Leute, die da vorn wegmarschieren und eben den Haufen da zusammenhalten.
Hm.
Und diesen oft genannten Charakter da reinbringen.
Mhm.
Und klar, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man so eine Mannschaft zusammenstellt jetzt, ein Profiteam, weil du natürlich immer einen Wechsel drin hast. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Krefeld recht beieinander geblieben ist, vom vorletzten auf jetzt, die abgelaufen ist.
Ja.
So. Und ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist, weil du dann eben viele hast, die sie schon kennen, die schon beieinander waren. Und aber wie gesagt, ist es wahrscheinlich das Mittel zum Erfolg? Nein, weil wenn du eine Truppe zusammenkriegst, wo einfach von vornherein alles passt und das funktioniert einfach super, dann geht das so genauso, denke ich mir mal. Aber leichter stelle ich es mir schon vor,
muss
ich ganz ehrlich sagen. Und das war halt, ja, damals, aber gut, wie gesagt, das war noch ein bisschen eine andere Zeit. 5 Ausländer gehabt, ich weiß nicht, da hat sich viel verändert. Heute ist ja die Amtssprache Englisch, da ist ja auch für jeden einfacher. So war das vielleicht bei uns auch schon in der Richtung so, aber dann ist vielleicht der ein oder andere darauf angewiesen, dass der neben ihm nur mal übersetzt und sagt, du, was wird jetzt da eigentlich gesprochen? Oder um was geht's? Oder kannst du mir helfen? Ich muss bei der Stadt jetzt irgendeine Meldebescheinigung machen oder solche Sachen. Und da wächst man natürlich auch zusammen.
Mhm. Aber es ist nicht schöner, wenn man Bayerisch redet.
Ja, natürlich, aber das wirst du nicht schaffen oder nicht so.
Aber jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast, natürlich Zusammenhalt-Ding, wenn es einmal schlecht läuft. Und du bist ja dann wieder nach Rosenheim zurückgekommen an einem ganz schwierigen Moment für dich. Wir reden von der Saison 2013-14 und zwar vom Herbst 2013. Als bei dir eine Krebserkrankung festgestellt worden ist.
Sommer
2013.
Das ist folgendermaßen gekommen. Ich habe mich vorbereitet, hätte eigentlich einen Vertrag in Bad Nauheim für die zweite Liga unterschrieben gehabt, von Grafing weg.
Ja.
Und habe meine Sommervorbereitung ganz normal gemacht und habe trainiert und bin dann zum Arztbesuch, weil ich Probleme gehabt habe und da habe ich eine Woche später dann eine Krebsdiagnose gekriegt. Und dann war erst einmal alles anders.
Wie ist denn der Moment, wenn...
Ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll.
Falscher
ja.
Film oder?
Ja, für mich hat es sich ein bisschen angefühlt, als wäre als steht man neben sich so in dem Ganzen, weil man natürlich auch nicht gewusst hat, wo das jetzt hinführt oder was das jetzt bedeutet. Und natürlich, was immer, mir immer gesagt wurde, ist, dass es ein Riesenvorteil für mich gewesen ist oder immer noch ist, dass ich ein Sportler bin, eben dieser Wettkämpfer, der nicht aufgibt vom Mindset her eben da stark ist. Das ist natürlich alles bis ans Äußerste getestet worden dann in den folgenden Monaten, die da gekommen sind. Ich habe dann auch in Therapie oder mich in der Therapie unterziehen müssen und so. Und das hat das Ganze recht schwierig gemacht. An Eishockey ist erst einmal nicht zu denken gewesen. Und auf der anderen Seite war irgendwo der Druck da, weil ich war ja Eishockey-Profi. Und dann stehst du nicht nur sportlich, sondern auch irgendwo durch das Sportliche aus, ja auch vor dem Existenziellen aus.
Ja, genau. Wie geht man mit dieser erstens einmal Angst ums Leben und dann mit der Existenzangst um?
Ich kann nicht genau sagen. Es ist halt dann so gewesen, dass ich irgendwie ich habe das Glück gehabt, wahnsinnig tolles Ärzteteam um mich rum zu haben, mit denen ich dann auch sprechen konnte. Und wir sind wirklich beieinander gesessen und haben gesagt, oder ich habe halt dann gesagt, natürlich steht die Heilung an allererster Stelle. Ja. Aber was wäre vielleicht machbar? Wann können wir wieder über Sport reden, wenn alles super läuft? Und dann ist so ein Schlachtplan erstellt worden, der mich, wie gesagt, die Diagnose kam im Mai. Und dann habe ich gewusst, okay, wenn ich es nicht schaffe, bis Januar wieder einzusteigen, quasi im neuen Kalenderjahr zur Wechselfrist, dann wird mich niemand mehr nehmen. Mhm. Weil wenn du ein Jahr verlierst, quasi mit dem Background zu einer Krankheit, das war für mich irgendwo klar, dass dann wahrscheinlich keiner mehr sagt, ja, du kommst jetzt zu uns. Ja gut, ich habe das Glück dann gehabt, dass man auch von der Therapie her mir entgegengekommen ist. Sprich, man hat das Ganze verkürzt, weil die gesagt haben, du bist in der körperlichen Verfassung, du kannst das vielleicht nehmen. Das war halt eher so Ausprobieren einer Hardcore-Variante, die mir zum Beispiel einen Zyklus an einem Tag gibt.
Okay.
Dementsprechend habe ich mir aber halt dann auch Monate hin rausgespart, wo quasi das alles wirken muss und bevor du halt dann wieder reingehst und ich habe wirklich in 3 Monate gelegen.
Aber da wollte ich gerade sagen, wenn du diese Hardcore-Variante, da muss man einiges durchmachen.
Ja, natürlich. Und deswegen sage ich, also ich bin da am Abgrund gestanden für das nicht nur das Physische, aber auch die psychische Seite ist natürlich da hart. Und war natürlich eine ganz schwere Zeit. Ich habe mich dann natürlich riesig gefreut, wo es dann geheißen hat, so, jetzt kannst du mal ganz, ganz langsam wieder an den Sport denken und habe mich dann eben auch mit Hilfe der Ärzte da wieder rantasten dürfen und der Unterstützung halt der Familie und der Freunde. Ich bin hier durch die Stadt gegangen und treffe Leute vom Verein und die sagen zu mir, hey, wenn wir da helfen können, dann helfen wir da. Mhm. Und oder ob das die Eismeister waren, die zu mir gesagt haben, hey, wenn du was brauchst, sag's. Und es war dann so, dass ich aufs Eis gehen durfte von 6.30 Uhr in der Früh, bevor da der Spaß überhaupt anfängt, sind die dann früher gekommen und haben mich da allein skaten lassen, dass ich wieder einen Boden unter die Füße gekriegt habe. Dann ist der Stefan Gottwald eben auch, nochmal vielen Dank, da gewesen, der mit mir aufs Eis gegangen ist, mit dazu. Und auf einmal sind das mehrere geworden. Der hat dann die Verletzten von der ersten Mannschaft noch mitgenommen. Auf einmal haben wir da ein paar Übungen fahren können. Dann hast du halt auch 2-1 machen können, zum Beispiel, für einen Verteidiger. Und so kam das dann, dass auch der Franz gesagt hat, eben, wenn er sich fühlt oder wenn er bereit ist, dann kann er mal bei uns mittrainieren. Und dann habe ich eben bei den Stabels mittrainieren dürfen. Aber halt, die Absprache war dann, wenn ich mich gut fühle, und das war halt, wie du in der Früh aufgestanden bist, habe ich gewusst, okay, heute kannst du was machen oder eben nicht. Und aus dem raus ist dann die Verpflichtung gekommen, weil mich Bad Nauheim abgesägt hat auf der anderen Seite.
Okay. Also der Vertrag hat dann keine Gültigkeit mehr gehabt dann von einer Seite, oder?
Ja. Nein, wenn wir drüber reden wollen, mir wurde dann gesagt, ja, du kannst nach Klostersee gehen oder nach Peiting oder irgendwo hier und aber halt nicht in der zweiten Liga so quasi, aber wir brauchen die auch nicht in dem Ding. Und das war halt dann, das ist halt dann auch mal die Kehrseite des Geschäfts.
Mhm. Kommen wir zu der positiven Seite. Wie schön war das Gefühl, erstens einmal wieder auf dem Eis zum Stehen, zweitens dann in der Mannschaftskabine zum Sein, mit Leid irgendeinen Flachs zu machen.
Ja, das war unglaublich. Also natürlich, ich habe halt da, wo ich dann selber auf dem Eis war, sind die gekommen und haben gesagt, hey, die Kabine tragt, die sind ja groß. Die haben gesagt, du, lass dein Zeug bei uns übertragen, ja, lass dich in der Früh aufsperren. Wir wissen, das passt. Und dann läuft man sich halt über den Weg. Dann habe ich irgendwann mittrainiert. Ja, war halt unter der Woche mit einer dabei und habe die viele, hast natürlich kennt damals. Ja. Und dann, oder eben dann kennengelernt, weil du halt mit ihr trainiert hast. Und als es dann soweit war, dass ich eingestiegen bin, war ich ja eigentlich schon integriert, so gesehen, oder war ja schon mit dabei. Und dass es dann so läuft, war natürlich ein Wahnsinn, weil es ja nicht geplant, oder es war eben, wir haben ja nicht gewusst, was rauskommt, was passiert unter Volllast, was ist, wenn du da mal richtig zusammengefahren wärst, oder wie reagiert der Körper? Das konnte mir ja niemand sagen.
Ja.
Und ja, aber wie gesagt, war natürlich für mich ein Traum, dass es so gelaufen ist. Unbeschreibliches Gefühl und
Zwei, drei Fragen hätte ich noch zu dem Thema. Du hast mit Robert Müller auch zusammengespielt im Nachwuchsbereich. Ist das dann im Schädel drin gewesen?
Ja, natürlich. Also ich würde lügen, wenn es nicht so ist. Ja. Ich hab mit Robert Müller gespielt oder spielen dürfen, weil es für mich immer noch wahrscheinlich das Ausnahmetalent schlechthin ist. Ich weiß noch, der hat in Rosenheim schon erste Mannschaft gespielt als Torhüter und hat dann am Samstag bei uns, bei den Junioren, als Verteidiger gespielt. Und dann hast du mit dem gespielt, der war trotzdem der Beste.
Ja.
Also der war spielerisch oder als Spieler und als Torwart natürlich Wahnsinn.
Mhm.
Aber was als Mensch noch viel größer im Endeffekt. Und ja, natürlich hat man sowas im Kopf oder denkt natürlich an das Ganze, weil ja jeder weiß, wie es bei ihm gelaufen ist.
Wie geht's dann heute, wenn du so Meldungen hörst, dass Norm Merrill mit dem Krebs oder gegen den Krebs kämpft, dass Wade McLeod, ein früherer Stables-Stürmer, verstorben ist? Wie geht's da?
Natürlich scheiße. Mir tut's natürlich wahnsinnig leid. Manchmal ist man ein bisschen ungläubig, weil ich klopfe auf Holz. Bei mir ist, ich bin frei seit Jahren jetzt und bin froh, das ist keine Garantie, ja, das weiß jeder, das hat niemand, aber mir geht's gut und ich bin natürlich heilfroh, dass das so ist. Aber jetzt, klar, mittlerweile ist man Familienvater, hat Kinder und da hängt was anderes dran als damals noch.
Ja.
Das ist halt auch sowas, das dann manchmal in den Kopf kommt.
Mhm. Du hast gesagt, du bist von Bad Nauheim da abgesägt worden. Du, also DL2 werden immer gehen, so nach dem Motto und so weiter und so fort. Das Jahr drauf hast du dann DL2 gespielt und zwar...
Nein, dasselbe Jahr noch.
Dasselbe Jahr noch, ja.
Ich bin ja dann... ich habe dann über einen Anwalt meinen Spielerpass wieder gekriegt und...
Du hast in Rosenheim dann DL2
gespielt. Und habe in Rosenheim DL2 gespielt und bin dann nach Kassel gegangen und war auch wieder in der DL2.
Ja, ich wollte gerade sagen, also von Nauheim nach Kassel ist er nicht so weit, ist beides in Hessen. Wie groß ist dann eine Genugtuung gewesen, war eine Genugtuung bei dir, dass man dann ausgerechnet bei einem hessischen Ligarivalen spielt?
Ja, ich muss dazu sagen, wir haben damals, wir haben in Kassel, glaube ich, alles verloren gehabt oder am Anfang und dann kam das Hessen-Derby eben und wir sind nach Nauheim gefahren und das war dann der erste Sieg, den wir eingefahren haben und ich habe in dem Spiel direkt ein Tor geschossen und eine Vorlage gegeben und das Ganze war ja natürlich sehr emotional und da sind dann natürlich schon einige Worte auch geflogen in der Vorrichtung von meiner Seite mit Leuten, aber ich glaube, das gehört dazu und sollte damals raus müssen, das war mir scheißegal.
Ja. Nur ein bisschen was zu deiner Karriere. Du warst dann in Kaufbeuern auch Kapitän. Ich glaube, das ist auch so eine Auszeichnung einmal, oder? Das C auf der Brust zu haben?
Natürlich, ja.
Auch als Auswärtiger?
Ja, natürlich. Riesenauszeichnung für mich. Auch konnte nur gut singen. Kauf Bayern auch ein toller Verein gewesen. Mit den Leuten dort habe nach wie vor auch noch Kontakt zu ein paar. Klar war das natürlich ein Extrem, weil du von einer, in Anführungszeichen, Top-Mannschaft wie Kassel, wir waren damals auch, glaube ich, Zweiter und zum letzten gekommen bis zum Abstiegskandidaten, aber dann den Abstieg vermieden haben und in meinem letzten Jahr im Halbfinale waren, bevor ich dann wieder nach Rosenheim gewechselt bin. Und es war natürlich auch für uns, für mich war es toll, auch wieder heimatnäher zu sein. Damals unsere Heimat hier erschaffen oder ich habe das Elternhaus übernommen und wir haben uns da was aufgebaut, eben den Ort für später, und es war halt dann leichter, dass du nur eineinhalb Stunden weg bist und da hin und her agieren kannst.
Ja.
Meine Frau hat in München gearbeitet damals noch, konnte dann bei mir sein, hat das auf sich genommen, dass sie halt weit fahrt jeden Tag, aber das ist halt auch so, du hast nicht dieses Long Distance quasi, wie wenn es erst einmal 4 Stunden im IC sitzen muss, wie nach Kassel.
Du hast dann, ja, also wenn Kauf Bayern den Klassen halt schaffen hätten müssen, jetzt, dann hätten es die wieder holen müssen, oder?
Nein, das möchte ich natürlich nicht sagen damit. Nein, aber ja, ich habe natürlich Glück gehabt, ich bin nicht abgestiegen.
Okay.
Und habe generell, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war immer schon privilegiert, weil ich sehr oft Playoffs spielen habe dürfen und eigentlich auch oft sehr erfolgreiche Teams oder Saisonen spielen habe dürfen. Und das ist natürlich, das ist aber das, was für mich ausmacht. Und am Ende des Tages ist eine gute Saison immer gekoppelt mit Erfolg.
Ja.
Oder, weil wenn ich jetzt nachdenke, die Sachen, die du im Kopf hast, die Geschichten abseits, das waren eigentlich immer die Jahre, wo du wirklich die irgendwo erfolgreich waren.
Reden wir auch nicht mehr früh über die Vergangenheit. Du hast die Karriere dann in Mirsbach jetzt beendet, in der Bayernliga. Ja. Da wechselt jetzt Max Vollmeier hin, den du ja schon als Jungen in Klostersee in Grafing mitgekriegt hast. Auf was kann er sich einstellen?
Ja, zuerst einmal finde ich super, dass der Max da quasi nach Mirsbach wechselt. Mirsbach auch, ich habe eine super gute Zeit da gehabt. Da ist der Peter Katt dann ja auch als Ex-Rosenheimer, ja, ist auch ein Wahnsinnstyp. Das ist eine gute Truppe. Das ist halt eine andere Welt, sage ich jetzt einmal. Wenn du von einem Vollprofi-Bereich, wo der Max natürlich jetzt auch war, in Mirsbach arbeiten alle. Ja, und da ist das ganz anders. Da kann einmal einer nicht spielen, weil er halt arbeiten muss. Und das ist da ganz normal, egal wie wichtig das Spiel ist.
Ja.
Und das so war es eben auch bei mir. Und ich bin dann in die Arbeitswelt davor schon. Und da hat das super gepasst und konnte dem Hobby natürlich nachgehen, weil, wie gesagt, du bist ja Eishockey-verrückt irgendwo. Und war eine coole Zeit. Und ich denke, dass das natürlich ein Wahnsinns-Upgrade ist, dass der Volli jetzt für Miesbach spielt. Mhm. Ich glaube, dass der dominieren wird, auch in der Bayernliga.
Gut, und dann kommen wir jetzt, war das die Zukunft vom Volli. Jetzt im letzten Drittel kommen wir auf deine Zukunft zu sprechen. Du bist seit jetzt oder quasi ab nächster Woche geht's los mit dem Sommertraining, hast du gesagt, der U15-Trainer, der Stables Rosenheim, der neue.
Genau, ja. Ich bin seit 1. März bei den Stables jetzt als hauptamtlicher Nachwuchstrainer tätig und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, hab die U15 oder übernehme die U15 eben. Ja, und freue mich natürlich riesig drauf. Bin auch noch mit der U7, mit den ganz Kleinen und so auf dem Eis, also oder mit verschiedenen Mannschaften. War ja letztes Jahr schon mit der U20 als Co-Trainer mit dabei. Und ja, mir lasst es nicht los, das Ganze. Und ich glaube, das ist für mich genau das Richtige.
Du hast gesagt, du warst ja in der Berufswelt anderweitig, aber du hast jetzt dann gemerkt, wie du als Co-Trainer und so dabei warst, dass das deins ist.
Ja, natürlich. Es war ja vorher auch nicht so, dass man dann sagt, okay, ich höre jetzt auf als Profi zum Spielen und dann interessiert mich Eishockey gar nicht mehr. Mhm. Ja, aber es ist halt schon so, es ist wahrscheinlich so ein Virus, den hast du in dir oder so sehe ich das. Und ich schaue es mir gerne an. Ich schaue mal, wenn ich Zeit gehabt habe, auch die Spiele der Stables natürlich gerne an. Oder du schaust im Fernsehen was an. Es ist Eishockey, ist ein Stück weit natürlich mein Leben und oder in mir drin. Und das ist auch gut so. Und deswegen bin ich froh, sagen wir wieder beim Thema, natürlich für mich ein Riesending, dass ich bei meinem Heimatverein in meiner Heimat das ausüben darf.
Mhm. Du bist, hast gesagt, über einen Burschen wieder dazu gekommen, so richtig, oder?
ja, also meine Kinder haben angefangen, in der Laufschule aufs Eis zu gehen, und dann war eben auch der Gotti, der gesagt hat, du sitzt aber nicht oben auf der Tribüne und schaust zu, sondern du kannst gleich mithelfen und mit aufs Eis gehen, weil da sind mehrere Trainer immer gut, vor allem ganz unten. Und ja, und daraus ist das Ganze entstanden, und da habe ich schon gemerkt, das macht ultra Spaß, oder mir hat es ultra Spaß gemacht. Ich sehe es jetzt bei meinen Kids, die da einen heiden Spaß haben, und klar, ich habe aber gleichzeitig gemerkt, dass natürlich auch juckt oder cool ist zum Singen, wenn das jetzt wie zum Beispiel bei der U20 auch in Richtung Erwachsenenhockey geht oder in einen Leistungsbereich rein. Und das ist genau das, was ich jetzt eben versuchen möchte, dass man da die Jungs hilft, dass sie weiterentwickeln einfach und hoffentlich irgendwann wieder Leute für die erste Mannschaft rauskommen.
Ich hab's auch bei deiner Karriere, wenn man da so ein bisschen durchblickt, du hast ganz viele Spieler in jungen Jahren erlebt, die dann riesige Karriere schon haben oder noch vor sich haben teilweise. Ich meine, in Rosenheim brauchen wir nicht reden, Sinan Aktag, Patrick Hager, die Jungen hast du miterlebt, Sandro Schönberger in Tölz.
Ja.
Und in Kaufbeuern, da waren Manuel Widerer, Marcel Brandt.
Den Widerer habe ich jetzt nicht, aber mit dem Marcel Brandt, der ist...
Genau, und Fabio Wagner.
Genau, den mit dem Fabio Wagner habe ich auch mal ein paar Spiele sogar zusammengespielt als Verteidiger. Ja. Der war damals schon in Ingolstadt unter Vertrag und waren so mit Überförlizenz dann in Kaufbeuern eben. Natürlich alles sehr, sehr talentierte Jungs, oder man hat schon früher gesehen, was die kennen oder wo die Reise vielleicht hingeht. Und wenn man es jetzt so anschaut, ich glaube, also gerade die Rosenheimer, da kann man nur einen Hut sagen, oder kann man nur stolz drauf sein, dass man so solche Leute eben da rausgekommen sind. Und man muss ja dazu sagen, man schaut sich einen Philipp Gruber oder einen Reichel Lucky. Ich meine, das sind NHL-Spieler.
Ja, was zu deiner Zeit Ron Fischer war, das ist Patrick Hager, jetzt sage ich jetzt mal für die heutigen Nachwuchsspieler.
Ja, natürlich. Oder eben der Grubi. Lucky Reichel oder der Grubi. Da muss ich auch mal dazu sagen, das sind auch die Jungs, die dann im Sommer eben mal bei den Nachwuchsmannschaften vorbeischauen und Autogramme schreiben und solche Geschichten. Ja. Und für die Kleine, ich sehe es ja bei meinen, ist das das Allergrößte. Ja. Und der hat die Unterschrift auf seinem U7-T-Shirt drauf, und das ist ein Traum. Und ich finde, da merkst du eben auch die Verbundenheit von denen nach Hause oder zu ihrer Herkunft, und ja, finde ich sehr, sehr cool.
Weißt du, was für dein das Allergrößte war? Für deinen Burschen?
Was?
Als Puckkind beim Spiel einzulaufen.
Oh nein, ich habe gehofft, wir kämen da rum.
Ja, starker Auftritt, und es ist doch gigantisch, wenn so eine junge Kids da vor dieser vollen Fankurve die Welle machen dürfen und so Spieler abklatschen.
Ja, natürlich.
Das ist doch eine Schau.
Also, ja, ich weiß immer noch nicht, warum er das so gemacht hat. Das war super lustig. Ich glaube, er war mit Abstand der Jüngste, der das damals so, oder der da eingesetzt war. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Und habe dann schon gesagt, naja, da kann jetzt alles rauskommen. Vielleicht fährt er auch gar nicht raus, oder traut sich halt nicht, weil es ja doch, ich glaube, der war vorher auch noch nie in der vollen Halle mit der vollen Stimmung. Und ich habe mir dann gedacht, ja gut, das kann jetzt immer in beide Richtungen. Ich meine, das sind Kinder.
Das wird spannend. Das
war, genau. Und habe mich halt da hingestellt. Und dass er natürlich das macht, ich meine, sie haben ihm eigentlich die ganz normale Route erklärt und so weiter. Aber er hat ja das draus gemacht. Und
komplette Ehrenrunden gelaufen.
Ja, und den Gegner abklatscht und so. Ich glaube, das war jetzt auch nicht so.
Ja, aber super, total lieb.
Echt schön. Wie gesagt, für ihn war das natürlich eine Riesensache. Und seitdem kommt er natürlich auch und sagt, hey, können wir das Spiel von der ersten Wahrheit eher immer zwider, dass er am Freitag, dass es einfach spät ist und wir dann schauen müssen, dass du da Sonntagnachmittags Heimspieler bist, dass du dann einmal da reingehen kannst. Und ja, wie gesagt, der ist jetzt 5, der liebt es. Ja. Der hat am liebsten jeden Tag ins Stadion gehe.
Welchen Trainer kannst du als Vorbild nehmen? Hast du von einem Trainer was rausgezogen, was sagst, das möchte ich unbedingt weitergeben?
Habe ich gar nicht so richtig drüber überlegt, aber ja, ich glaube zum Beispiel vom Andi Brockmann, der eine gute Art, wie er mit den Spielern umgeht, wie er mit den Jungs umgegangen oder mit uns umgegangen ist zu der Zeit, glaube ich, war ein sehr wichtiger Punkt, warum wir da erfolgreich waren oder in dem Jahr mit ihm im Halbfinale rausgekommen sind. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und ansonsten, ja, Gerhard Graf zum Beispiel, als der erste Seniorentrainer, den ich so gehabt habe, einfach für die Ehrlichkeit, die er in seiner Kommunikation hat und wir auch mit uns. Und ich glaube, es gibt, glaube ich, keinen, der sich jetzt nicht freut, wenn er ihn trifft. Also das sind eben so die Sachen.
Kann man diese Ehrlichkeit heute noch weitergeben?
Das ist die nächste gute Frage. Und ich glaube, ja. Aber es ist halt die Frage, das Wie, glaube ich, ist eher die Frage. Und das ist schon, die Zeiten haben sich brutal geändert. Man muss natürlich da aufpassen, was man sagt oder wie man es sagt. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist.
Du hast gerade vorher gesagt, noch, wenn wir über die Alten geredet haben, dass du als Junger da in die Mannschaft reinkommst, sie haben dir Demut, Disziplin und Werte gelehrt. Ist das so, also neben dem sportlichen, Schlittschuhläuferischen und so weiter, was du ja weitergeben möchtest, ist das so auf deiner Agenda, was du den Jungs weitergeben möchtest in Zukunft?
Ja, natürlich. Ganz klar, weil man muss ja ehrlich sein, es wird ja nicht jeder Profi werden, aber die werden alle erwachsen werden. Und wenn man es schafft, einer was fürs Leben mit zum kriegen, ist es ja nicht alles nur Eishockey und nicht nur der Sport. Aber ich finde, dass du eben aus dem Sport so viel mitnehmen kannst, dass dir hilft in deinem normalen Leben. Und wenn ich da was vermitteln kann, dann darf ich das gerne machen, weil das, glaube ich, eher wichtiger ist. Weil, wie gesagt, die ganz großen Karrieren sind die Ausnahme.
Was sind die Werte, die du vermitteln möchtest?
Ja, auf jeden Fall Disziplin, dass du hart arbeiten musst oder überhaupt Anstrengungen, damit was rauskommt, also oder was rauskommen kann. Du kriegst nichts geschenkt, aber das ist im Leben auch so. Du musst da was erarbeiten, erkämpfen.
Und den einen oder anderen Widerstand überbrücken.
Ja, Resilienz haben irgendwie, dass man eben auch mal mit Rückschlägen umgeht, mit Niederlagen umgeht, mit Verletzungen. Macht ja alles was. Es ist so viel im Kopf. Nicht nur heutzutage, sondern überhaupt im Sport. Ja, die Jungs müssen mit so viel umgehen können oder lernen, das ist schon Wahnsinn. Oder auch vor allem jetzt für einen Alter wie bei mir jetzt in der U15, ich meine, die haben ja auch die Schule nebenbei. Die Anforderung ist natürlich extrem hoch, das ist natürlich klar. Also, und die müssen jetzt alles vereinen und dann überbringen.
Wir haben vorher schon über gewisse Trainingszeiten gesprochen. Man sieht, dass leider immer nur die zweite Eisfläche fällt. Das war zu einer Zeit schon der Fall.
Ja, natürlich. Das wäre natürlich, ich würde es mir wünschen, dass das irgendwann kommt, weil ich glaube, das ist so, das war halt so der springende Punkt, dass du nur besser arbeiten kannst, da vor allem für den Nachwuchs. Das ist halt, die Zeiten. Wir haben nur die eine Eisfläche und versuchen jetzt das Beste natürlich daraus zu machen, aber wie du vorher schon gesagt hast, die Trainingszeiten und so, die kann man sich halt nicht aussuchen. Und dann hat man eben Konflikte mit Schulen, mit allem, was da außen rum ist. Und manchmal ist das schwer.
Abschlussfrage, wo siehst du den Trainer Matthias Bergmann in 5 Jahren?
keine Ahnung. Ich lasse auf mich zurückkommen.
Nein.
Hoffentlich in Rosa.
Ich sag dir, aus meiner eigenen Erfahrung ist es das Schönste. Ich habe ja 28 Jahre im Fußball im Nachwuchsbereich gearbeitet. Es ist das Schönste, wenn du irgendwann einmal dort hockst und du siehst eine erste Mannschaft spielen und danach noch ein Spiel kommen die Spieler her, weil das deine Jungs waren von früher oder der Großteil zumindest und klatschen ab und sagen, hey, schön und Mensch, wir haben da mal schöne Zeiten gehabt. Das ist das schönste Erlebnis, was man als Trainer haben kann. Das kann dir ich weitergeben.
Ja, natürlich. Und da waren wir genau beim Thema. Das wäre ja wünschenswert. Das würde ja bedeuten, dass man es geschafft hat, Leute draufzubringen, die dann hier in der ersten Mannschaft spielen können.
Ja.
Und ich glaube, das muss das Ziel sein, wie gesagt. Das ist eine tolle Stadt, das ist ein toller Verein und eine Tradition.
besseres Schlusswort gibt es gar nicht. Matthias, ich wünsche dir für deine neue Aufgabe nur das Beste. Natürlich auch für den gesundheitlichen weiteren Weg immer nur das Beste, dass da ja nichts mehr daherkommt. Dankeschön, dass du unser Gast warst. Es hat sehr Spaß gemacht und das wird mit Sicherheit nicht das einzige Mal bleiben. Das sehe ich jetzt schon. Ja, euch sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Das war die 102. Ausgabe von Hart gecheckt. Wir bleiben in der Sommerpause weiter dabei. In 14 Tagen gibt's die nächste Folge. Und bis dahin, Servus. Macht's gut.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Brechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.